Erdöl und Gas werden, so die Prognose der Internationalen Energiebehörde, auch noch in den kommenden 20 Jahren die wichtigsten Energiequellen weltweit sein. Ein Szenario, das in Brasilien Anlass für Euphorie ist. Bereits seit April 2006 ist das größte Land Südamerikas Selbstversorger in Sachen Erdöl. Vergangenes Jahr kamen neue, gigantische Funde hinzu. Im sogenannten Pré-Sal, unter dicken Salzschichten Kilometer unter dem Meeresboden, wurden mehrere Ölfelder gefunden, ein Vielfaches der bisher nachgewiesenen Vorkommen. Technisch ist es noch ausgesprochen kompliziert, an das Öl tief unter dem Meeresgrund heranzukommen. Doch es ist nur eine Frage der Zeit. Und Präsident Inácio Lula da Silva betont ein ums andere Mal, welch wirtschaftliche und geostrategische Bedeutung das Öl für die Zukunft Brasiliens hat. Am 1. Mai dieses Jahres traten die Fördertests in eine neue Phase und Lula zeigte der versammelten Presse stolz den ersten Becher frisch gezapften Pré-Sal-Öls. Der Fund komme einer zweiten Unabhängigkeit gleich, sagte der ehemalige Gewerkschafter und Präsident Lula und betonte damit die Ausrichtung der zukünftigen Energiepolitik Brasiliens. Vor 12 Jahren, 1997, trat die Erdölförderung in Brasilien in eine neue Phase. Der rechtliche Rahmen des Umgangs mit dem wichtigsten Rohstoff des Landes wurde aktualisiert und beendete das staatliche Monopol, das seit 1953 im Bereich Forschung und Ausbeutung existierte. Das neue Gesetz hatte zur Folge, dass die staatliche Aktiengesellschaft Petrobras nun mit privaten und ausländischen Unternehmen konkurrieren musste. Die neu geschaffene Regulierungsbehörde ANP organisiert seitdem Versteigerungen, um über den Zuschlag für Förderlizenzen für Erdöl zu entscheiden. Nach Meinung des Wirtschaftswissenschaftlers Edgimar Luiz Fagundes de Almeida von der Federalen Universität von Rio de Janeiro war dieses neue System ausschlaggebend für die brasilianische Selbstversorgung in der Erdölproduktion.
Unter dem alten Modell war die Petrobras nicht in der Lage, alleine genug Erdöl zu finden, um unsere Unabhängigkeit im Energiebereich zu erreichen. Brasilien verfügt über enorme Ölreserven, aber die Förderkosten sind sehr hoch und hängen von großen Investitionen ab. Das neue Modell ab 1997 war effektiv, da es internationalen Unternehmen erlaubte, mit der Petrobras zu konkurrieren. Dies führte zu einer Steigerung der Investitionen und verbesserte unsere Produktionsbedingungen erheblich.
Almeida, der bereits mehrere Studien im Auftrag der Petrobras und des Energieministeriums durchführte, betont die Bedeutung der Selbstversorgung. Der Import von Öl führte lange Zeit zu einem Defizit in der Handelsbilanz, was die brasilianische Währung schwächte und die Inflation anheizte. Andererseits gibt es in Brasilien bis heute keinen Konsens über die neue gesetzliche Regelung der Erdölförderung. Soziale Bewegungen und kritische Wissenschaftler beklagen seit 1997, dass die Versteigerungen nichts anderes seien als eine Privatisierung des nationalen Reichtums. Der Protest mündete in die landesweite Kampagne namens »Das Öl gehört uns«. Der Name erinnert an die Bewegung, die vor nunmehr 50 Jahren ein staatliches Monopol forderte und zur Gründung der Petrobras führte. Die Gewerkschaft der Erdölarbeiter von Rio de Janeiro, Sindipetro, ist eine der 70 Organisationen, die in der Kampagne aktiv sind. Ihr Sprecher Emanuel Cancela stellt die Versteigerungen in Frage. Unter anderem kritisiert er, dass die Unternehmen selbst entscheiden dürfen, wie sie das geförderte Erdöl verwerten. Ein Dorn im Auge sind ihm zudem die Fördergebühren, die seiner Meinung nach unter dem internationalen Durchschnitt liegen.
Durch die Versteigerung befindet sich bereits über die Hälfte der Ölfelder in Händen von multinationalen Unternehmen. Wie also nutzen diese Versteigerungen der Petrobras und Brasilien, wo sie doch bereits die Hälfte unserer Reserven weggegeben haben? Dieses System hat zur Folge, dass wer Öl entdeckt und fördert, damit machen kann, was er will. Logischerweise wird das Öl exportiert und wir haben nichts davon. Was also ist der Vorteil für die Petrobras und Brasilien?
Die wichtigste Gebühr, die private Unternehmen bei der Förderung von Rohstoffen an den Staat abführen muss, sind die sogenannten Royalties. Diese Einnahmen verteilt der Staat an die Gemeinden, in denen Förderung, Raffinierung oder Vertrieb stattfindet. Zumeist kommen diese Zuschüsse den reichen Bundesstaaten São Paulo und Rio de Janeiro zugute, vor deren Küsten das meiste Erdöl gefunden wurde. Aber auch andere Regionen buhlen um die ersehnten Petrodollar. Aus Sicht der sozialen Bewegungen handelt es sich bei den Royalties lediglich um eine Gebühr, mit denen Umweltschäden und andere Folgen der Erdölindustrie gemindert werden sollen, aber keinesfalls um eine zusätzliche Einnahme. Ein staatliches Monopol, so ihre Argumentation, würde eine bessere Nutzung des Profits und vor allem soziale Investitionen ermöglichen. Von allen Seiten wird moniert, dass es keine festen Regeln zur Verteilung dieser Tantiemen gibt und dass keine soziale Kontrolle über diesen Teil des Reichtums existiert. Einen anderen Aspekt spricht Lucia Ortiz, Koordinatorin der Arbeitsgruppe Energie des brasilianischen NGO-Forums F-Bombs, an. Die Euphorie über das Pre-Sal berge die Gefahr, dass Brasilien international den Anschluss bei der Suche nach einer nachhaltigen Wirtschaftsweise verliert. Es sei zu begrüßen, dass viel über Royalties und die Frage des Eigentums an Rohstoffen debattiert werde, aber die Frage, wozu überhaupt so viel Erdöl, werde viel zu selten gestellt. In diesem Kontext hat die brasilianische Regierung schnell eine Antwort parat. In jeder Hinsicht werde Biosprit, vor allem aus Rohrzucker gewonnener Alkohol, seit Jahren gefördert. Eine Alternative, die weniger verschmutzt und erneuerbar sei, so der offizielle Diskurs. Doch Umweltfachleute in aller Welt halten diesen Ausweg für eine Sackgasse. Die Produktion von Agrotreibstoff, vor allem auf industrieller Ebene, sei ökologisch durchaus bedenklich, verschärfe die Konflikte um bebaubares Land, vor allem in den Ländern des Südens, und habe katastrophale Auswirkungen auf die Arbeitsbedingungen auf den Plantagen. Die steigenden Lebensmittelpreise und die Beibehaltung des Modells, das den individuellen Energiekonsum nicht in Frage stellt, sind weitere Kritikpunkte. Lucia Ortiz hält die nationale Energiepolitik, die auf Großprojekte und Agrobusiness statt auf saubere und dezentral produzierte Energie setzt, für verfehlt. Alternative Energiequellen wie beispielsweise Windenergie sind in Brasilien geradezu belanglos.
Weder alternative Energiequellen noch Programme zur Effizienzsteigerung werden in den langfristigen Planungen der Regierung mit zukunftsweisenden Zuschüssen berücksichtigt. Zwar gibt es diverse Vorschläge, mindestens 12 Projekte werden im Kongress diskutiert, aber diese Projekte haben im Bereich der Energieplanung der brasilianischen Regierung keine Priorität.
Es ist klar erkenntlich, dass in Brasilien der Ausgangspunkt für die Energiepolitik die Selbstversorgung mit Erdöl ist. Der Wirtschaftler Edgimar Luiz Fagundes de Almeida ist der Meinung, dass die Frage des nachhaltigen Umgangs mit dieser Ressource eine politische Frage geworden ist.
Die Regierung könnte entscheiden, dass nur noch das für den internen Verbrauch Notwendige produziert wird und den Export von Öl stoppen. Ich halte diese Option für falsch, zumal wir nicht wissen, wie die Zukunft dieses Rohstoffs aussieht. Derzeit nehmen die Restriktionen beim Konsum von Erdöl aufgrund des Problems der Emissionen von CO2 zu. Da wir nun einmal große Reserven gefunden haben, plädiere ich aus wirtschaftlicher Sicht dafür, so viel wie möglich zu produzieren und zu exportieren. Mit den Einnahmen kann dann die Entwicklung der brasilianischen Wirtschaft gefördert werden.
Für Lucia Ortiz ist die Argumentation von Almeida ein gutes Beispiel für die Widersprüche in der nationalen Energiepolitik, die den unmittelbaren Profit und ein überdurchschnittliches Wirtschaftswachstum Brasiliens vor Augen hat. Die Aktivistin hingegen interpretiert das derzeitige Szenario als Ausdruck einer generellen Krise. Für sie ein zentrales Motiv, die althergebrachte Politik zu hinterfragen.
Wir erleben derzeit eine weltweite Krise. Das Szenario ist nicht nur eine finanzielle Krise, sondern auch eine klimatische und eine Krise des Energiemodells. Es ist also Zeit, einen anderen Weg einzuschlagen. Wenn wir die kommenden 10, 20 Jahre auf den herkömmlichen Energiequellen bestehen, blockieren wir damit auch die Suche nach neuen Wegen. Wir müssten viel stärker auf erneuerbare Energiequellen setzen. Darüber hinaus geht es nicht nur um Energiegewinnung, sondern auch um das Wirtschaftsmodell. Es sollte das Ziel verfolgen, eine Gesellschaft zu schaffen, die weniger Energieressourcen konsumiert.